Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlich Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine, flimmerten ihm hilflos vor den Augen. »Was ist mit mir geschehen?«, dachte er. »Es war kein Traum.«
Mit diesen Worten beginnt Franz Kafka seine Geschichte »Die Verwandlung«. Es gibt unterschiedlichste Ansätze, die Verwandlung zu analysieren und interpretieren, dekonstruieren und rekonstruieren. Ich will die Verwandlung und im Laufe von diesem Beitrag auch andere Werke aus der Linse des Körpers untersuchen. Genauer aus der Linse des Körperhorrors. Körperhorror ist ein Begriff aus der Kunst. Das heißt, man findet ihn in Literatur und Film, aber auch in anderen Kunstrichtungen, zum Beispiel durch Skulpturen oder Mangas auch. Körperhorror ist ein Stilelement des Horrorgenres. Dieses Element zeichnet sich durch grafische Verletzung des Körpers aus. Zum Beispiel in Form von Hybriden, einer Mutation, einer Metamorphose wie in der Verwandlung oder dem Wandel in ein anderes Geschlecht. Wie alle Elemente in der Kunst kann auch Körperhorror als Mittel des Ausdrucks genutzt werden. Meistens bildet Körperhorror die Wirklichkeit nicht natürlich ab, sondern drückt irgendein inneres Erleben aus. Irgendein Gefühl zum Beispiel. Und es kann natürlich sein, dass dieser Körperhorror in der Geschichte real ist, ist meistens so, zum Beispiel eben auch in die Verwandlung. Da wird ja dezidiert gesagt, dass es sich nicht um einen Traum handelt. In Black Swan zum Beispiel, einem Film, der auch viele Horrorelemente enthält, verschwimmen aber Realität und Einbildung schon in der Geschichte. Man durchläuft die Geschichte durch Ninas Augen, das ist die Hauptperson, und der Körperhorror ist eben manchmal dann gar nicht real, sondern eine Einbildung von Nina. Ein Aspekt des Körperhorrors ist ja die Zerstörung des Körpers an sich, also das Bild des zerstörten Körpers. Anhand von Junji Itos Das Schneckenmädchen, einer Kurzgeschichte, die auch als Manga erschienen ist, kann dieses Bild des zerstörten Körpers genauer unter die Lupe genommen werden. Die Augen des Mädchens sind geweitet, ihre Haut bleich. Während wir nach einem Grund für ihre Angst suchen, kriecht etwas aus ihrem Mund. Wo sich eigentlich ihre Zunge befinden sollte, windet sich eine Nacktschnecke heraus, windet sich über das Gesicht des Mädchens. Sie hinterlässt eine schleimige Spur. Wir können das schleimige Kriechen förmlich auf unserer Haut spüren, gleich wie wir das Jucken eines entzündeten Insektenstichs spüren können. Oder brechende Knochen. Wir scheinen all das zu spüren, denn Körperhorror drückt sich bildhaft aus. Und wir alle haben Körper.
Wir alle haben Körper. Und der Preis, einen Körper zu haben oder verkörpert zu sein, ist die Gewissheit. Nicht das Risiko, nein, die Gewissheit, dass irgendwann etwas damit schiefgehen wird. Wir werden die Kontrolle darüber verlieren. Wir werden große und kleine Demütigung erleiden. Wir werden an einem gewissen Punkt oder an mehreren, neu definieren müssen, was es ausmacht, wir selbst zu sein. Während unsere Körper sich verändern, auf Weisen, die wir nicht vorhersehen können.
Das schreibt Caitlin Starling in einem Artikel. Sie erwähnt hier gewisse Punkte, an denen wir uns neu definieren müssen. Und die Punkte können vielseitig sein. Es kann sich um das Altern an sich handeln, um Krankheiten, physische wie psychische, um erst erscheinende Beeinträchtigungen, zum Beispiel ein Schwinden der Sehkraft, oder auch um Menstruation oder Schwangerschaft.
Im Film Old brechen und verheilen Knochen in Rekordzeiten. Nur um abermals zu brechen. Tumore breiten sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Und Infektionen verzehren den menschlichen Körper im Zeitraffer. All die physischen Veränderungen, die wir im Laufe unseres Lebens durchmachen, werden auf den Zeitraum von ein paar Stunden reduziert. Der Regisseur zeigt, wie verstörend es sein kann, zu fühlen, wie der eigene Körper einem fremd wird. Old ist im Endeffekt ein Film über einen beschleunigten Verlust der Autonomie. Dieser Verlust der Autonomie spiegelt, egal wie bewusst oder unbewusst, die Erfahrungen vieler transgeschlechtlicher Menschen wider, die sie mit ihren eigenen Körpern haben.
Nadine Smith geht hier schon über eine reine Abbildung von zerstörten Körpern hinaus. Sie denkt weiter. Körperhorror ist so spürbar und doch macht Körperhorror, wie erwähnt, inneres Empfinden, inneres Erleben durch ein konkretes Bild nach außen sichtbar. Durch ein Bild, das ganz und gar nicht so der physischen Realität entspricht. Das macht es möglich, dass zum Beispiel in Old die Zerstörung des Körpers unterschiedlich gedeutet wird. So wie eben Nadine Smith sie in einer transgeschlechtlichen Perspektive deutet. Körperhorror resoniert also mit den unterschiedlichsten Menschen. Was könnte das nun sein? Was genau resoniert mit vielen Menschen? In dem Zusammenhang ist ein Begriff ganz zentral, und das ist die Entfremdung. Sie wird häufig symbolisiert durch Körperhorror in jeglichen Werken, die eben Körperhorror als Stilmittel benutzen. Und Entfremdung bedeutet ganz allgemein und einfach, sich fremd und dadurch auch allein zu fühlen. Der englische Begriff Alienation beschreibt es sehr bildlich. Nun gibt's unterschiedliche Arten, wie Entfremdung eingearbeitet wird. Einerseits kann nämlich Körperhorror als Metapher für Entfremdung zum eigenen Körper gesehen werden. Andererseits auch als Metapher für Entfremdung durch das soziale Umfeld. Sieht man nun Körperhorror als Metapher für Entfremdung zum eigenen Körper, dann heißt es, dass diese Entfremdung tatsächlich körperlich verankert ist, also in der Realität. Das ist zum Beispiel durch Beeinträchtigungen der Fall, auch durch Dysmorphophobie, ein riesiges Wort, hinter dem sich eine Störung des Bildes vom eigenen Körper versteckt. Im Kontext von Geschlecht kann Entfremdung zum eigenen Körper auch Dysphorie bedeuten, also eine Unstimmigkeit zwischen biologischem und sozialem Geschlecht oder zwischen biologischem Geschlecht und der eigenen Geschlechtsidentität. Da kann dann zum Beispiel auch erforscht werden, wie sich ein Wandel bezüglich der Dysphorie zum Beispiel in der Pubertät oder so entwickelt. Sieht man Körperhorror als Metapher für Entfremdung durch das soziale Umfeld, dann kann es folgendermaßen ausschauen. Es gibt eine Art Missfallen, zum Beispiel Ekel vor der aktuellen Gestalt durch das soziale Umfeld. In der Verwandlung ist ja die aktuelle Gestalt von Gregor Samsa ein Käfer. Und dieses Missfallen und eben der Ekel der kommt nicht nur von Außenstehenden, sondern auch durch seinen vertrauten oder vertraut geglaubten Kreis. Und in die Verwandlung äußert sich das Missfallen seines Umfelds zunächst durch räumliche Ausgrenzung aus dem Kreis seiner Familie. Und dann spitzt sich das Verhältnis aber zu, bis sein Vater Gregor physisch angreift und verwundet. Missfallen und Ekel verschwinden damit nicht.
Die schwere Verwundung Gregors, an der er über einen Monat litt. Der Apfel blieb da, ihn niemand zu entfernen wagte, als sichtbares Andenken im Fleische sitzen. Schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass Gregor trotz seiner gegenwärtigen, traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man nicht wie einen Feind behandeln durfte, sondern der gegenüber erst das Gebot der Familienpflicht war. Die Sorge zuckt, der Kiefer ächzt, Blut im Mund, mir geht's so schlecht. Ich kann nicht sprechen, ich find es ätzend. Ich bin so hässlich und so zerbrechlich. Ich wache auf, ich bin ein Käfer. Schwester, komm und bitte hilf mir. Ich warte schon die ganze Zeit. Vergrab mich tief in meiner Einsamkeit. Ich lieg im Bett, kein Augenlicht. Mir geht's so schlecht, sie hassen mich. Ich kann nicht sprechen, die Beine brechen. Ich find das ätzend, ich bin so hässlich. Ich wache auf, ich bin ein Käfer. Schwester, komm und bitte hilf mir. Ich warte schon die ganze Zeit. Vergrab mich tief in meiner Einsamkeit.
Oder lass es
sein. Schwester, bitte geh nicht.
Für alle Zuhörenden, die dem Text im Lied jetzt nicht Wort für Wort gefolgt sind, in ihrem Lied Käfer hat die Band Leftovers Text aus Kafkas Die Verwandlung eingearbeitet. Für alle diese Zuhörenden also noch einmal und diesmal verständlicher.
Die schwere Verwundung Gregors, an der er über einen Monat litt, der Apfel blieb, da ihn niemand zu entfernen wagte, als sichtbares Andenken im Fleische sitzen, schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass Gregor nun trotz seiner gegenwärtigen, traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man nicht wie einen Feind behandeln durfte, sondern demgegenüber es das Gebot der Familienpflicht war, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden. Nichts als zu dulden.
Woher kommt nun dieses Missfallen? Woher kommt diese abfällige Haltung, die durch die Gedanken des Vaters durchdringt? Bis zu seiner Verwandlung verdient Gregor durch seine Arbeit Geld. Er verdient das Geld nicht nur für sich, sondern er versorgt damit seine gesamte Familie, Mutter, Vater und Schwester. Als er nun durch die Verwandlung unfähig ist zu arbeiten, erfüllt er auch diese Rolle nicht mehr. Die Rolle in der Familie und auch die Rolle in der Gesellschaft bzw. in seinem Arbeitsumfeld. Er ist nutzlos geworden, nein, sogar eine Last geworden. Nun passiert es außerhalb von Fiktion selten, dass sich ein Mann in einen Käfer verwandelt. Die Unfähigkeit zu arbeiten ist aber realistisch. Etwa aufgrund von Depressionen, von einer physischen Beeinträchtigung, von einer Hinwendung zu einem brotlosen Job. Wie gesagt, Körperhorror kann metaphorisch auf unterschiedliche Weisen gedeutet werden. Und nicht nur die Entfremdung zum eigenen Körper ist real, sondern eben auch die Entfremdung, die durch das soziale Umfeld vorangetrieben wird. Zweitere, also Entfremdung durch das soziale Umfeld, erscheint in Form von Ausgrenzung oder auch in Form eines abwertenden Selbstbilds. Ganz genau kann man das ja auch nicht voneinander trennen. Am Beispiel das Schneckenmädchen wird das alles greifbarer. Dazu muss aber auch die Geschichte des Schneckenmädchens Yuke genau betrachtet werden. Schon bevor ihre Verwandlung in eine Nacktschnecke ihren Lauf nimmt, hat Yuke eine panische Angst vor den Nacktschnecken, die im Hinterhof ihres Elternhauses herumkriechen. Aber sie ist nicht die einzige mit einer Abneigung. Zu Beginn der Geschichte zertritt Yukes Vater die Nacktschnecke im Garten. Ihre Mutter streut Salz auf sie. Ihre Klassenkameraden ekeln sich vor ihnen. Yukes Verwandlung beginnt schleichend. Allmählich schwindet ihre Stimme und mit ihrer Stimme verliert sie die Fähigkeit, sich auszudrücken. Yuke zieht sich immer weiter zurück. All das rückblickend ein Hinweis darauf, dass sie Schwierigkeiten hat, ihre Transformation zu begreifen, geschweige denn sie einem verständnislosen bis feindseligen Umfeld zu offenbaren oder zu erklären. Schließlich offenbart Yuke ihre sich verwandelnde Gestalt unfreiwillig. Vor den Augen ihrer Mutter windet sich die zur Nacktschnecke gewordene Zunge aus Yukes Mund und über ihr Gesicht. Angeleitet vom Schock ihrer Eltern kämpft Yuke gegen die Verwandlung an. Kämpft gegen einen Teil ihrer selbst an, immer gewaltsamer. Als Yukes Vater sie trotz allergischer Reaktionen auf Salz auffordert, in ein Becken voller Salz zu steigen, taucht sie in dieses ein und taucht nicht mehr auf. Vater und Mutter tauchen ihre Hände ins Salzbad und streifen hektisch hindurch. Die Finger des Vaters ertasten etwas und er zieht es an die Luft. Yukes Körper ist aufs beinahe nicht mehr Wahrnehmbare geschrumpft. Nur ihr Kopf hat seine Form behalten, und doch scheint er ausdruckslos. Die Nacktschnecke kriecht aus ihm heraus, kriecht in den Hinterhof, kriecht zu den anderen Nacktschnecken. Wie eine Hülle ihrer selbst wird Yukes Kopf als Haus der Schnecke durch ihr restliches Leben gezogen, reduziert auf eine Gestalt ihrer Angst. In einer Analyse auf YouTube fasst es Ragnaroks aber in viel besseren Worten zusammen. Yuke's sad and hopeless gaze, condemned to live the rest of her days as a literal shell, a husk of the elusive idea of what her society wanted her to be, is a warning to all of us. The nail that sticks out gets hammered in. Zurück zum Punkt, beziehungsweise auch nochmal zur Erinnerung, es gibt ja eine Entfremdung durch das soziale Umfeld. Und dieses beeinflusst in das Schneckenmädchen, also Yukes Selbstbild, und es verunmöglicht ihre persönliche Entwicklung. Die verständnislose bis feindselige Haltung der Außenwelt wird verinnerlicht. Das alles, oder zumindest fast alles, hätte auch anhand von die Verwandlung erklärt werden können. Nur fast alles deshalb, weil Yukes Geschichte an dem Punkt endet, an dem Gregors Geschichte beginnt. Nämlich mit der Verwandlung, mit der Transformation. Parallelen findet man trotzdem.
Beide Werke drehen sich um die exakt gleichen Ängste. Ums Anderssein. In einem kulturellen und sozialen Umfeld, das einen kategorisch dafür zurückweist.
Auch das ein Zitat von Ragnaroks aus der YouTube-Analyse. Wenn Geschichten des Körperhorrors das Anderssein und damit verbundene Ängste erforschen, dann bieten sie auf individueller Ebene noch eine weitere Möglichkeit, einen Weg zur eigenen Identität abzutasten, sich selbst zu finden. Was genau damit gemeint ist, sieht man zum Beispiel gut an Inside Mari, einem Manga von Shōzō Oshimi. Darin erkundet der Autor durch die Augen seines Hauptcharakters dessen persönliche Identität. Und zwar auch in Bezug auf Körper, Geschlecht und Sexualität. Durch Körperhorror kann erkundet werden, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das sieht auch David Cronenberg so. David Cronenberg ist ein Regisseur, der in seinen Filmen auch viele Horrorelemente verwendet, unter anderem eben Körperhorror. In einem Interview sagt David Cronenberg auch, dass es ihn besonders fasziniert, dass durch die Transformation des Körpers ja auch die Fähigkeiten von einer Person sich verändern auf irgendeine Weise. Natürlich kann es auch sein, dass eine Veränderung des Körpers eine Veränderung der Persönlichkeit irgendwie beeinflusst oder hervorruft. Nach Cronenberg lässt aber auch die Veränderung des Körpers Teile der Persönlichkeit, Gutes wie Schlechtes, erst ans Licht treten. Zur Erklärung: Ähnliches kann man auch sehen, wenn zum Beispiel technische Entwicklungen Gutes wie Schlechtes im Menschen hervorbringen. David Cronenberg sieht also eine Veränderung der Fähigkeiten als eine Art Änderung des Werkzeugs, wie eben auch die Waffe eine Verlängerung der Faust ist. Ich will die Transformation selbst jetzt noch einmal unter die Lupe nehmen, noch einmal, aus einer anderen Perspektive. Im Film Black Swan ringen zwei Seiten von Nina, also der Hauptperson, miteinander. Also es ringt sowohl der Schwarze mit dem weißen Schwan, als auch Nina als Mensch mit Nina als Ballerina. In Black Swan endet das mit dem Sieg der einen Seite über die andere, und zwar durch einen Akt des Loslassens. Kurz vielleicht, was meine ich eigentlich mit Nina als Mensch versus Nina als Ballerina? Das heißt ganz einfach, dass sich diese beiden Seiten von ihr nicht gleichzeitig verwirklichen können, beziehungsweise dass ihr Vorankommen, ihre Perfektion als Ballerina ihr als Mensch schadet. Es ist so, dass Nina ihren Körper natürlich auch formt und verletzt, dadurch, dass sie im Ballett eben Perfektion erreichen will. Und da ist diese Unvereinbarkeit ganz klar zu erkennen. Aber zurück zum Akt des Loslassens. Kann der Akt des Loslassens auch eine Katharsis sein? Kann er also auf gewisse Weise erfüllend sein. Oder, in David Cronenbergs Worten:
Was ist, wenn wir aufhören würden, gegen die Transformation anzukämpfen? Was, wenn es tatsächlich gut wäre, dass sie passiert?
Nach Yara Zaid, wieder einer YouTuberin, die Black Swan und andere Filme analysiert hat, kann man durchaus den Akt des Loslassens als eine Katharsis verstehen. Und dieser Akt des Loslassens bezeichnet nach ihr unter anderem den Moment, in dem ein Charakter sich weigert, gegen die Transformation anzukämpfen. Den Moment, in dem sich ein Charakter entscheidet, sich selbst anzunehmen. So auch Nina in Black Swan. Denn erst als Nina die Transformation akzeptiert, also erst als sie zulässt, dass Nina als Ballerina über Nina als Mensch siegt, erreicht sie ihren Traum. Erst dann liefert sie einen perfekten Auftritt ab. Hat Black Swan also ein rosiges Ende? Nein. Black Swan endet mit einer Nahaufnahme von Nina. Es ist ihr finaler Akt, ihr finaler Tanz. Sie hat ihren Traum gekostet, ihn ertastet, nur um ihn zerschlagen zu sehen. Ihr Herz ist gebrochen, verwundet. Ihre Lebenskraft schwindet. Das Blut tropft. Nina liegt verwundet hinter der Bühne. Sie war perfekt. Mit seinem Ende kreiert Regisseur Aronofsky ein Szenario des Horrors. In Die Verwandlung ist die Transformation zum Käfer nur der Anfang vom Ende. Zur Wiederholung: Nachdem sich Gregor in einen Käfer verwandelt, über Nacht, wird er von seiner Familie und seiner Arbeit ausgegrenzt, wird durch seinen Vater verletzt. Und all das, also die Verwundung, die Erschöpfung, ein abwertendes Selbstbild. Schlussendlich führt das alles zu seinem Tod.
Den Anfang des allgemeinen Hellerwerdens draußen vor dem Fenster erlebte er noch. Dann sank sein Kopf ohne seinen Willen gänzlich nieder und aus seinen Nüstern strömte sein letzter Atem schwach hervor.
Als sie von Gregors Tod erfahren, bekreuzigt sich seine Familie. Der Vater, die Mutter, die Schwester.
Dann verließen alle drei gemeinschaftlich die Wohnung, was sie schon seit Monaten nicht getan hatten, und fuhren mit der elektrischen ins Freie vor die Stadt. Der Wagen, in dem sie allein saßen, war ganz von warmer Sonne durchschienen. Sie besprachen, bequem auf ihren Sitzen zurückgelehnt, die Aussichten für die Zukunft. Und es fand sich, dass diese bei näherer Betrachtung durchaus nicht schlecht waren. Während sie sich so unterhielten, fiel es Herrn und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhaft werdenderen Tochter fast gleichzeitig ein, wie sie in der letzten Zeit, trotz aller Plage, die ihre Wangen bleich gemacht hatte, zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgeblüht war. Stiller werdend und fast unbewusst durch Blicke sich verständigend, dachten sie daran, dass es nun Zeit sein werde, auch einen braven Mann für sie zu suchen. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte –